Was wahnsinnig spannend ist jetzt, ist, dass sich die Möglichkeiten spulen vom Planeten, also vom Leben auf anderen Planeten, um andere Sterne, nicht um unsere Sonne, sondern um andere Sterne, die zu finden. Das hat sich gerade geändert von unmöglich mit dem Start von dem James Webb Space Telescope zum ersten Mal überhaupt möglich, weil diese Planeten so klein sind. Und wenn man zum Beispiel die Erde 100 Mal nebeneinander stellt, so auffädelt, dann wäre das der Durchmesser der Sonne. Das heißt, wir suchen nach was, das wahnsinnig Kleines neben einem wahnsinnig hellen und großen Stern.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Lisa, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Danke sehr für die Einladung.
Du bist der erste Gast, nach dem ein Asteroid benannt wurde. Das muss man ja können, ne?
Und was wichtig ist, ich weiß, dass der Asteroid nicht auf die Erde niederprasseln wird, weil das war die eine Bemerkung, wie es ist ja eine große Erde. Es ist ja eine große Ehre, einen Asteroiden nach einem benannt zu kriegen. Aber ich habe nur vorher noch gefragt, aber wir sind uns sicher, dass der nicht mit der Erde kollabiert.
Das heißt, mit Armageddon werden wir das nicht in Verbindung bringen können. Okay.
Und die haben gesagt, na, auf jeden Fall, der kollidiert nicht mit der Erde, da brauchst du keine Sorgen machen. Und dann war ich noch begeisterter, dass ich weiß, dass es nicht heißt, oh, Kaltenegger kommt auf die Erde zu, Achtung.
Muss man aufpassen mit dir. Ja. Ich meine, du bist für mich echt in gewisser Art und Weise ein Vorbild, weil du es geschafft hast, von einem kleinen Ort bei Salzburg an zwei Universitäten von Ivy League zu studieren oder zu unterrichten oder zu lehren. Oder jetzt bist du ein Direktor von einem super spannenden Institut. Vielleicht ist das auch ein Rollenmodell für viele Menschen und vor allem für Mädels. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren in deinem Kurs für Astrophysik an der Uni?
Oh, da waren jetzt schon ganz viele, weil ich mache gern, also ich habe verschiedene Kurse, aber ich mache auch diesen Einführungskurs, und zwar den Einführungskurs für Nichtwissenschaftler.
Aha.
Das gibt's auf den amerikanischen Universitäten, das heißt, du hast dann Leute, die gerade englische Literatur studieren oder Hotelkunde oder so weiter, die aber gern ein bisschen Wissenschaft mitkriegen. Und das finde ich schön, weil da kann man ihnen die Liebe zur Wissenschaft, zum Kosmos und wie wir alle da reinpassen, mitgeben. Und diese Kurse sind so circa 250 Leute pro Semester. Und das habe ich jetzt so 5 Jahre gemacht. Dann denkt man, da habe ich jetzt schon 1000 Leuten das Staunen beigebracht, wenn sie raufschauen auf dem Himmel. Obwohl manche hatten das Staunen ja schon. Aber ich finde einfach diese Begeisterung, weil wir doch alle aus Sternenstaub bestehen, weil alle Elemente, aus denen wir gemacht sind, sind im Herzen eines Sterns gemacht worden in der Fusion. Dann ist dieser Stern explodiert, diese Elemente haben sich durch den Kosmos verbreitet, wurden dann zu neuen Sternen, zu neuen Planeten und zu den Wesen auf dem Planeten. Also wenn mir alles schief läuft im Leben, finde ich total schön, an den Sternenhimmel zu schauen und zu sagen, okay, passt alles wieder, morgen geht's wieder los. Wir sind alle aus Sternenstaub und wir gehören hier dazu in den Kosmos.
Und ich habe mir eine besondere Frage überlegt, weil ich ehrlich gesagt das nie begriffen habe, wie unendlich ein Universum sein kann. Wie kann man das überhaupt begreifen, dass etwas unendlich ist? Und wenn man das sich vorstellt, das erschüttert einen.
Ich denke mir, das kann man so nehmen, dass man sagt, oh, ich bin wahnsinnig klein und ich könnte eigentlich vergessen werden. Ja, und dann ist es so, dass es eigentlich nicht schön ist. Aber für mich ist es so, ich denke mir, wir sind so wahnsinnig klein in diesem riesigen Universum, aber die Neugierde der Menschheit, unsere Neugierde auf die Welt, hat dazu geführt, dass wir jetzt wissen, wie wir in dieses wahnsinnig riesige Universum hineinpassen und dass wir eingebettet sind in diesen spannenden Kosmos. Und da gibt's natürlich noch so vieles, was wir noch nicht wissen. Aber wie kann man sich unendlich vorstellen, wie du gerade gefragt hast? Naja, wenn es hier einfach eine wahnsinnige große Umgebung gibt und dann gibt es immer noch mehr. Das heißt, wenn man neugierig ist, findet man was raus, aber dann gibt es Gott sei Dank immer noch mehr, was man noch nicht weiß und das wird einem nie ausgehen. Das ist jetzt meine persönliche Einstellung. Es gibt auch eine andere Erklärung, die bei den Studenten manchmal ein bisschen besser funktioniert und die ist, du gehst in ein Hotel, das hat unendlich viele Zimmer und da sind dann so und so viele Leute und einer kommt und sagt, nee, ich will aber unbedingt das Zimmer Nummer 1 und dann sagen alle, okay, wir gehen halt einfach ein Zimmer Nummer rauf, also der 1er geht zum 2er, der 2er geht zum 3er, der 3er geht zum 4er und da kann man sagen, da können so viele Leute kommen, wie wollen, weil das Hotel unendlich viele Räume hat, geht es immer eins weiter. Aber um ehrlich zu sein, unendlich können Sie die Wissenschaftler selbst meistens auch nicht vorstellen. Für mich, wie ich gesagt habe, ist es einfach was ich mir vorstelle als, oh, das möchte ich gern wissen, also diese Umgebung, das möchte ich gern rauskriegen. Oh, aber dann gibt's doch noch eine Frage. Und da gibt's noch eine Frage und noch eine Frage. Und hoffentlich gehen mir die Fragen und die Neugier niemals aus. Und so stelle ich mir unendlich vor.
Wir denken mir, dass Neugier ist dein Antriebsmotiv und spielt in deinem Leben eine besondere Rolle, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber wenn man jetzt deine Karriere reflektiert und sagt, ich komme von einem kleinen Ort bei Salzburg zu Harvard oder zu dem aktuellen Institut, auch Ivy League. Was sind deine Erfolgsfaktoren? Ich glaube, das ist für viele Menschen spannend zu hören, wie viel Glück dabei ist, weil Serendipität spielt immer eine Rolle, aber wie viel ist tatsächlich, ist das Fleiß, ist das Talent, ist eine Mischung? Was schätzt du jetzt mit deiner Erfahrung, wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube, man braucht immer Glück, aber man muss auf das Glück vorbereitet sein. Das heißt, man muss die Möglichkeit haben, das dann mit beiden Händen zu ergreifen und zu machen. Und dadurch muss man, ich glaube, vorher einfach sich vorbereiten. Also weil du gesagt hast, fleißig. Ich glaube, der richtig interessante Punkt für mich ist, dass ich einfach wahnsinnig neugierig bin. Und das haben Wissenschaftler eigentlich gemeint. Das heißt, wenn sie jetzt jemals bei einer Dinnerparty sind oder am Abendessen und es ist irgendwie fad oder langweilig und sie haben irgendwo einen Wissenschaftler, dann fragen sie den einfach über die Arbeit. Weil der wird dann einfach ganz viel wahnsinnig hoffentlich spannende Sachen erzählen, weil es ihn so fasziniert und man kann was lernen. Das heißt, das funktioniert dann mal wie immer. Weil wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt neugierig auf was Spezielles, für mich ist es, sind wir allein im Universum und wie funktioniert unsere Welt? Das ist was, was bei mir ganz viel Begeisterung auslöst, dass ich gern wissen möchte und ich finde es wahnsinnig spannend, da mitarbeiten zu können. Und das heißt, das ist jetzt die Basis. Und ich habe gesagt, okay, was brauche ich jetzt dafür, damit ich das verstehe oder damit ich da helfen kann? Und ich habe mich entschieden, Physik zu studieren und Astronomie zu studieren. Und ich bin aus einem kleinen Land, also ich bin aus einem ganz kleinen Ort, Kuchl, in der Nähe von Salzburg, da sind so circa 1000 Leute in der Mitte und so 7000 im Augenblick, also wenn man die ganze Umgebung mitzählt. Und es ist noch immer total nett, wenn ich heimkomme, da winken die Leute noch immer so aus dem Auto und sagen, hey, bist du nicht irgendwo hingezogen oder bist du jetzt wieder da? Es ist total nett, das ist eine kleine, schöne Gemeinschaft. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich rauskriegen will, ob es jetzt Leben auf anderen Planeten gibt. Was muss ich da wissen? Oder was wird mir da helfen? Und so habe ich in Graz, das ist eine andere Stadt in Österreich, ein bisschen im Süden, technische Physik studiert und Astronomie. Aber das klingt jetzt so, wie wenn das jetzt gleich, sie wusste schon, was sie wollte. Wie gesagt, wahnsinnig neugierig. Das heißt, ich habe beschlossen, das erste Semester auf der Uni studiere ich 5 verschiedene Sachen. Damit ich dann zum Schluss, wenn ich fertig studiert habe, nicht denke, oh, hätte ich doch was anderes studiert. Und das erste Semester habe ich mir mehr oder weniger gegeben und habe die Grundvorlesungen für verschiedene Studien gemacht, um zu sehen, was mich jetzt am meisten interessiert. Geht Gott sei Dank in Österreich, man kann sich einschreiben, wo man mag. Und das war dann Medienkunde, Film- und Medienkunde, war interessant. Dann war es Spanisch als Übersetzer, weil Sprachen finde ich sehr spannend. Technische Physik, Astronomie und Volkswirtschaft mit Japanisch.
Japanisch, weil das war beeindruckend. Warum Japanisch?
Das kann ich jetzt schon gar nicht mehr. Also insofern, okay. Das ist überhaupt nicht so beeindruckend. Aber da bin ich dann bei der Physik und bei der Astronomie geblieben, weil die Astronomie war dieses Große. Stell dir mal dieses Universum vor, wie könnte eine Galaxie ausschauen? Was ist unendlich? Wie kommt man da hin? Wie kann man das erklären? Und bei der technischen Physik ging es ums ganz Kleine. Da kann man sich Quantenmechanik vorstellen, wie man jetzt Schaltkreise baut, was als nächstes passiert. Und das fand ich wahnsinnig spannend.
Lisa, und dann war die Frage, wie viele Leute saßen oder wie viele Mädels saßen in der technischen Physik neben dir?
Also in der technischen Physik waren wir so circa, würde ich mal sagen, 40 Studenten. Und es waren ich und meine Freundin Maria. Du warst ein was positiv und negativ war, weil auf der anderen Seite ist da war natürlich noch so ein bisschen der Altgeist, der noch nicht ganz ausgestorben ist, wo ein Professor war ein bisschen veraltet bei dem Ganzen. Der hat immer nur die Studenten, die männlichen, begrüßt und hat die Mädels komplett ignoriert. Waren ja nur zwei, aber trotzdem. Der hat immer gesagt, Kollegen, ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann setzen wir uns ja ganz hinten hin. Aber halt auch, die Prüfung werden wir schon überstehen. Aber es hat natürlich auch den anderen Effekt gegeben, was sehr lustig war. Da hat es Wahlfächer gegeben in der Physik, wo man gehen kann. Und da sitzt man sich normalerweise in die erste Vorlesung rein und schaut, ob das was ist, was einen interessiert. Und ich kann mich noch erinnern, es hat auch total nette Professoren gegeben, die wirklich nett gesagt haben, Mädels können das nicht. Und da war einer, der gesagt, na, Frau Kaltenegger, es freut mich so, dass Sie sich für meine Vorlesung interessieren und dass Sie jetzt auch zu dem Wahlfach kommen. Das kann man dann nicht mehr abwählen, weil der hat sich gesagt, ja, schön, dass Sie da sind. Und jedes Mal gesagt, warum kommen Sie eh wieder?
Ja, man ist also bemerkenswert, plus, ja, weil man genau. Da wirklich auffällt. Ja.
Man fällt auf, aber
ist das jetzt anders, das hat sich jetzt Gott sei Dank, Lisa? Was denkst du?
Genau, es hat sich Gott sei Dank ein bisschen verbessert. Und ich glaube, darum ist für mich auch wichtig, also ich habe jetzt das Buch geschrieben, das ist Alien Earth, weil ich wollte auch, dass junge Menschen sehen, dass es an der Vorfront der Wissenschaft ganz verschiedene Leute gibt.
Ja, absolut.
Also, und dass es das auch braucht, weil du brauchst ganz verschiedene Ideen, um neue Lösungsansätze zu kriegen. Und wenn du jetzt 10 Leute hast, die genau gleich ausgebildet sind und die genau das Gleiche denken, dann also kriegst homogene. Du von den 10 Leuten eine homogene Lösung. Mhm. Wenn du 10 verschiedene reinsetzen kannst, von ganz verschiedenen Denkweisen und von ganz verschiedenen Ideen, dann kriegst du viel bessere Lösungen. Aber oft ist es so, weil es so wenige Mädels gegeben hat, jetzt, wenn man einfach jetzt zurückschaut in der Geschichte und wenn es teilweise auch schwierig ist, dann sieht man die auch sehr schlecht. Dann wird diese Idee, dass es an der Grenze von der Wissenschaft Platz gibt für alle und wo wir auch alle brauchen, also für neue Lösungen, für neue Ansätze, das ist oft schlecht zu sehen. Und haben wir beschlossen, ich schreibe ein Buch, wo man sieht, dass es hier an der Grenze bei der Suche nach Leben im All ganz viel kreative Lösungen braucht, weil Wissenschaft ist auch wahnsinnig kreativ, wenn es neue Lösungsansätze geben muss. Kennt man ja auch aus der Industrie. Man braucht kreative neue Ideen, um was zu lösen, was unlösbar war. Und so bin ich dann von diesem kleinen Ort in Österreich über die Uni. Dann habe ich in der Physik Biomedizin gemacht, weil ich wollte nicht zwei gleiche Sachen machen. Und in der Astronomie die Suche nach Leben im All. Und mein Herz ist dann bei der Suche nach Leben im All geblieben, weil man gedacht hat, damit zu helfen und rauszukriegen, ob es Leben im All gibt, das bringt meinen Herzschlag einfach ein bisschen rauf und da freue ich mich.
Und du bist ja auch in eine exzellente Zeit dafür da, weil die modernen Instrumente, und ich glaube mit dem James Webb Weltraumteleskop hast du auch echte Chance, wirklich da wirksam zu und effektiv zu sein. Ja, das wäre vor 20 Jahren deutlich schwieriger. Ja.
Was wahnsinnig spannend ist jetzt, ist, dass sich die Möglichkeiten spulen vom Planeten, also vom Leben auf anderen Planeten, um andere Sterne, nicht um unsere Sonne, sondern um andere Sterne, die zu finden, das hat sich gerade geändert von unmöglich mit dem Start von dem James Webb Space Telescope zum ersten Mal überhaupt möglich. Mhm. Weil diese Planeten so klein sind. Und wenn man zum Beispiel die Erde 100-mal nebeneinander stellt, so auffädelt, dann wäre das der Durchmesser der Sonne. Das heißt, wir suchen nach was, das wahnsinnig Kleines, neben einem wahnsinnig hellen und großen Stern. Das ist wahnsinnig schwierig, sowas zu finden. Und natürlich ist der Planet auch lichtschwach, weil er nicht so heiß ist wie der Stern. Und eigentlich nur das Licht reflektiert, das vom Stern ankommt und wieder zurückreflektiert wird. Das heißt, viel, viel lichtschwächer und viel kleiner. Das heißt, wir brauchen ein wahnsinnig großes Teleskop, um genug Licht von diesen kleinen Welten einfangen zu können, um zu schauen, was in der Luft dort drinnen ist und ob in dieser Luft Spuren drin sind, die wir uns nur mit Leben erklären können. Und absolut, vor 20 Jahren ist das nicht gegangen. Und jetzt mit dem James Webb Space Telescope stehen wir an dieser Schwelle von neuen Entdeckungen. Und darum ist es so spannend für alle, auch jetzt nicht nur für mich, wo ich jetzt da mit dem James Webb Teleskop arbeite, aber in dieser Zeit zu leben. Weil man kann sich vorstellen, wenn du mal in der fernen Zukunft ein Geschichtsbuch aufschlägst, könnte es doch einfach zwei verschiedene Kapitel geben. Das, bevor die Menschheit wusste, ob sie alive ist oder nicht. Mhm. Und das Kapitel nachher. Und wir sind genau in dieser Zeit, wo wir das rauskriegen können. Ist wahnsinnig schwierig. Es am Rande des technisch Möglichen. Also es wird es nicht so gehen. Aber es ist zum ersten Mal überhaupt möglich. Und das ist eine spannende Zeit der Entdeckung.
Ein Kollege Arne Storn hat mich gefragt, weil ich habe begeistert erzählt, mit wem ich rede. Und er sagt, dass die Menschen waren ja so egozentriert, dass sie ein Zentrum des Universums und der Welt sind. Was wird das mit uns machen, wenn wir erfahren, dass wir nicht allein im Universum sind? Psychisch und psychologisch.
Und das ist auch wahnsinnig spannend, weil du hast ja gerade gesagt, vor 20 Jahren, also der erste Planet um einen anderen Stern wurde 1995 entdeckt. Und das heißt, da wussten wir dann zum ersten Mal, das war auch der Nobelpreis, jetzt gerade vor ein paar Jahren, dass es Planeten um andere Sterne gibt. Davor haben wir darauf gehofft.
Das waren schon auch Schweizer, auch ein kleines Land.
Ja? Das waren zwei Schweizer, ja, darum. Das war ich irgendwie ganz motivierend, wie ich das gehört habe, dass die das in der Schweiz gemacht haben. Kleines Land, Berge. Wir hatten auch Berge, kleines Land. Aber ja, vielleicht kann ich da doch was machen.
Ist motivierend. Carl Sagan hat es noch geschafft. Der ist, glaube ich, ein Jahr später gestorben. Das hat er mitgekriegt noch, ja.
Das hat er noch mitgekriegt. Aber weil du gesagt hast, was wird das mit uns machen? Das heißt, seit 95 wissen wir, dass es Planeten um andere Sterne gibt. Und dann mit jedem Jahr haben wir mehr und mehr entdeckt. Und jetzt wissen wir, dass es schon so circa 6000 Planeten um andere Sterne gibt. Okay. Und wir haben 10.000 mehr Kandidaten, wo man natürlich noch genau schauen muss, ob der Detektor gut funktioniert hat, ob die Aufnahmen auch richtig waren. Das macht man in der Wissenschaft immer so. Da muss man ganz genau durch die Datensätze gehen, um jetzt keinen Fehler zu machen. Aber das heißt, wir haben Tausende von Planeten um andere Sterne. Und es ist wahnsinnig schwierig, die zu finden, weil die so klein sind. Besonders die Erdgroßen, aber auch die Jupiter sind viel kleiner als die Sonne. Mhm. Das heißt, man kann sich rausrechnen von dem, wie viel man jetzt gefunden hat, wie viele es geben muss, damit man mit einer schlechten Suchmethode so viele gefunden hat. Das kann man sich mit dem Computer ausrechnen. Und da kommt man dann drauf, dass jeder zweite Stern mindestens einen Planeten hat. Weil je kleiner der Planet wird, desto schwerer ist es, ihn zu finden. Also die kleinsten haben wir noch nicht gefunden, darum steht er mindestens davor. Und jeder fünfte einen Planeten im richtigen Abstand, also nicht zu heiß, nicht zu nah beim Stern, nicht zu kalt, nicht zu weit weg und klein genug, dass er ein Fels ist, bis zu zwei Erdgrößen. Jeder fünfte Stern hat einen Planeten, der möglicherweise so sein könnte wie unserer. Und in unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt's 200 Milliarden Sterne.
Das ist wo man einfach umfällt von der schieren Zahl. Ja? Und ich habe noch unendlich viele Galaxien und da wird es einem schwindelig. Ja?
Genau. Und das ist das Schöne, weil es hätte auch sein können, dass es einen Planeten pro Milliarden von Sternen gibt, dann wäre die Suche so schwieriger geworden, weil mit den Distanzen wird es immer schwieriger, das Licht einzufangen. Weil Licht breitet sich kugelförmig aus. Das heißt, wenn du doppelt so weit weg bist, dann kriegst du nur mehr ein Viertel vom Licht ab im gleichen Teleskop. Dreimal so weit weg, nur mehr ein Neuntel. Das heißt, je weiter dieser Planet weg ist von uns, desto weniger vom Licht können wir auch mit den größten Teleskopen einfangen. Und darum ist es so toll, dass es so viele Planeten gibt, weil dann sind die meisten bei uns in der Nähe, was natürlich im Universum jetzt noch immer riesige Distanzen sind, wo sogar Licht Jahre braucht, von einem Stern zum nächsten zu kommen. Aber dieses Licht von diesen Planeten um die nähersten Sterne lässt sich mit dem James Webb Space Telescope jetzt einfangen und lesen, um rauszukriegen, ob es da Spuren gibt, die wir uns nur von Leben erklären können.
Lisa, wenn man das jetzt hört, ist ja ein Wahnsinn, was für Distanzen das sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Lichtgeschwindigkeit die höchste Geschwindigkeit. Ja, und da haben wir 1 Milliarde Kilometer pro Stunde. Und das ist auch extrem wenig. Ja, ich meine, das ist, um wirklich weit weg zu fliegen, um irgendwo was reinzuschauen, das dauert dann einige Hunderte von Jahren.
Also wenn wir fliegen wollen, wenn wir jetzt wohin fliegen wollen, absolut. Da gibt's ja diese tollen Voyager-Missionen, Voyager 1 und Voyager 2, die wir ja mehr oder weniger gravitativ aus dem Sonnensystem schleudern. Die sind noch nicht raus aus dem Sonnensystem, weil es einfach solche Weiten sind, aber die sind am Weg zum nächsten Stern, werden aber Zehntausende von Jahren brauchen, bis sie dorthin kommen. Weil sogar Licht, und wir können noch nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, eben circa 4 Jahre bis zum nächsten Stern braucht. Der ist 4 Lichtjahre weit weg. Also Milliarden von Kilometern. Aber was toll ist, wir haben ja jetzt die Schiffe noch nicht dahin zu fliegen, ja? Da sind jetzt alle Ingenieure, die zuhören, gefragt, bitte bauen Sie mal ein bisschen gescheiter. Das ist jetzt gemein gesagt, weil die müssen sich natürlich auch an die Gesetze der Physik halten. Aber was spannend ist, dass wir das Licht, das durch den Kosmos fliegt, einfangen können. Und dieses Licht hat die Informationen, wie es auf diesen anderen Planeten ausschaut, schon kodiert. Weil Licht und Materie wechselwirken. Licht hat Energie. Wenn man die Hand raushält in der Sonne, wird's warm. Und wenn man sich ein Molekül vorstellt, zum Beispiel wie ein Wassermolekül, H2 und O, also ein Sauerstoffatom und 2 Wasserstoffatome, das schaut so ein bisschen aus wie ein Dreieck. Wenn jetzt die richtige Energie auf dieses Molekül trifft, dann wird es das Molekül zum Schwingen und zum Rotieren bringen. Das heißt aber, dass nicht das ganze Licht, das durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert wird, bei mir am Teleskop ankommt, weil ein Teil dazu verwendet wurde, jetzt dieses Molekül anzustoßen. Mhm. Und bei dem Licht, was fehlt, das ist so ein bisschen wie ein Stempel im Pass. Das Licht, das fehlt, sagt mir, welche Moleküle das Licht getroffen hat, bevor es zu mir gekommen ist.
Also und für so? Dich, du bist ein Lichtdetektiv sozusagen.
Ja? Genau.
Du ein sagst, Licht- das Licht von Sternen ist wie eine kosmische Botschaft, die wir entziffern können. Ja?
Das genau. Und das haben Astronomen schon seit ganz langer Zeit gemacht. Und darum wissen wir, wie diese anderen Sterne um uns herum sind, wie unsere Galaxie ausschaut, wie dass der Kosmos begonnen hat und dass es eben jetzt Planeten um andere Sterne gibt. Das ist alles Detektivarbeit.
Aber das bedeutet ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwo Leben haben, ist höher als Unwahrscheinlichkeit, dass wir kein Leben finden, oder? Das Fermi-Paradoxon, kannst du das bitte kurz erklären? Und ist das nur für Sterne gedacht und für Aliens oder ist das auch auf alles anzuwenden?
Also ich würde sagen, wir wissen ja, dass einer von 5 Sternen einen Planeten hat, der könnte so sein wie unserer. Und wir haben 200 Milliarden Sterne in unserer Galaxie allein und Milliarden von Galaxien. Das heißt, die Überraschung wird doch größer, wenn es kein Leben im Kosmos gibt außer uns. Mhm. Da kommen wir ein bisschen zurück auf, was du vorher gesagt hast. Die Erde war im Zentrum des Universums. Und es gibt natürlich nur Leute, die sagen, na, also so toll wie bei uns kann es nie sein. Also es kann jetzt kein Leben geben, weil wir es viel besser schaffen wir es ja nicht. Und das ist natürlich jetzt eine Annahme, die ein bisschen darauf baut, dass wir gern ganz speziell werden im Universum. Ich muss sagen, ich wäre lieber weniger speziell und dafür nicht allein. Also das ist für meine Einstellung. Aber was du gerade gesagt hast von dem Fermi-Paradox, da ist die Frage, naja, wenn es jetzt so viele Planeten gibt, wo es möglicherweise Leben geben könnte, wo ist denn dann jeder? Warum gibt es jetzt noch keine Außerirdischen, die uns besucht haben?
Angeblich und da nicht. Ist es gibt ja einige Leute, die würden dir sagen, oh, so viele.
Genau,
ne?
Das ist Das ist gleich ein anderes Kapitel, aber was hier reinkommt, glaube ich, ist die Begeisterung oder die Hoffnung der Leute, dass wir nicht allein sind. Und dann, wenn man an den Himmel schaut und was sieht, was man sich nicht leicht erklären kann, dann spielt diese Hoffnung mit rein, zu sagen, ah, vielleicht könnte es außerirdisch sein. Jetzt ist es aber so, dass wir diese Signale natürlich anschauen, also auch als Wissenschaftler. Und wirklich, ehrlich, persönlich, es wäre so super, wenn eines dieser Signale wirklich außerirdisches Leben wäre, weil dann müsste ich nicht suchen. Weil diese Suche ist wahnsinnig schwierig, auch mit den größten Teleskopen. Wenn jetzt wer kommt und sagt, hallo, hier sind wir und das ist unser Planet und so leben wir, das wäre viel einfacher. Aber bis jetzt sind keine dieser vermeintlichen außerirdischen Sichtungen, können keine von denen verifiziert werden. Es gibt welche, wo man nicht genau sagen kann, was da jetzt ist, aber das ist mehr, weil man nicht weiß, wie diese Beobachtungen aufgenommen wurden. Das heißt, wenn Ihnen jemand jetzt einfach ein Foto zeigt mit einem Lichtpunkt, kann der Ihnen sagen, dieser Lichtpunkt ist jetzt ein UFO oder es könnte die Venus sein, weil das Einzige, was Sie sehen, ist ein dunkler Himmel und ein Punkt. Also das könnte alles sein, mehr oder weniger. Und darum gibt es immer noch so unerklärte Signale in diesen Reportagen, weil man einfach nicht weiß, was aufgenommen wurde, wer aufgenommen hat und was es jetzt genau sein soll. Das heißt jetzt nicht, dass das Außerirdische sind. Das heißt nur, dass wir nicht genug Informationen haben, um ihnen genau sagen zu können, was das ist. Also da gibt es Gremien von Wissenschaftlern, von Kollegen, die das machen, Gott sei Dank. Aber da haben wir leider noch nichts entdeckt.
Du zitierst Carl Sagan, der sagt, außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche starke Beweise. Und was mich,
genau.
Ich weiß nicht, in den USA ist ja ein besonderes Land, aber ich habe ja zurzeit richtige Anhörungen zu diesem Thema, weil es gibt ja viele Zeugen, auch aus dem Militärbereich, die sagen, wir haben Beweise, die werden nur nicht veröffentlicht. Beobachtest du das auch mit Interesse?
Also ich beobachte es mit Interesse eher wenig, weil wenn du das anschaust. Und da gibt's jetzt von der NASA ein Gremium, das jetzt dadurch, dass dieses Interesse so groß ist, Zeit verwendet, um durch diese verschiedenen Daten zu gehen. Ich sag's einmal Daten, um rauszukriegen, was es ist. Und ganz oft kommt man da drauf, dass es eben diese Relativbewegung ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug sitzt, ja, in einem Kampfflugzeug, oder du sitzt in einem Auto. Und eins der schönen Beispiele ist zum Beispiel ein Polizist, der hat eine dieser Meldungen, dieser Daten gezeigt. Und der hat mehr oder weniger einen weißen Punkt gezeigt, der so nach hinten und nach vorne gegangen ist. So, und der sich so bewegt hat, wie wir das physikalisch nicht hinkriegen mit einem Flugzeug. Nur, der ist heimgefahren und der ist diese Strecke jeden Tag gefahren, das ist ja logisch. Und der hat natürlich nicht mit einberechnet, dass er auf einer kurvenstreichen Straße ist und dass die Venus ist am Himmel. Aber wenn man jetzt nicht weiß, wie sich der Beobachter bewegt, sieht man natürlich nur die Venus links nach rechts sich so bewegen, wie kein Planet sich bewegt oder kein Flugzeug bewegt. Das heißt, da ist dieses Problem, diese relative Aufnahme zur Bewegung. Und das ist natürlich auch logisch, dass Leute, die sowas sehen, auch wissen wollen, was es ist. Ja, ob es jetzt im Militär ist, ob es nicht im Militär ist. Es ist nur leider so, dass die meisten Phänomene sehr erklärbar sind. Wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn es nicht wäre, aber bitte schicken Sie mir jetzt nicht alle Ihre UFO-Beobachtungen, weil ich versuche gerade andere Planeten nach Leben zu untersuchen und mir geht die Zeit so schon aus.
Ich fand das sehr, sehr spannend, wie du auch erläutert hast, dass auch Aliens an uns gar nicht so viel Interesse haben sollten.
Genau.
Wenn du das erklärst, das ist zwar jetzt für alle enttäuschend, ja, dass wir gar kein Interesse darstellen, aber vielleicht berichtest du deine Sicht der Dinge. Das war das Spannende.
Weil du hast jetzt erst gefragt, das Fermi-Paradoxon, und sie jetzt sind wir komplett abgekommen, wenn wir über andere Sachen, ob jetzt jemand schon da ist, geredet haben. Aber das Fermi-Paradox sagt, da hat Enrico Fermi, ein italienisch-amerikanischer Physiker, damals gefragt, wo ist denn dann jeder? Wenn es jetzt so viele Möglichkeiten gibt für Leben im All, wo sitzt denn dann jeder? Er hat es aber auch selber beantwortet, weil er gesagt hat, wenn die Lichtgeschwindigkeit die schnellste Geschwindigkeit ist, dann sind die Distanzen einfach enorm, die man da überbrücken müsste. Aber gehen wir auf dieses Fermi-Paradox mal ein. Was hier sehr lustig ist, was ich sehr lustig finde und was ich in der Beschreibung drinnen gehabt habe, ist, wir gehen ja davon aus, wenn es da Leben im All gibt, wo ist denn dann jeder? Da gehen wir doch davon aus, dass jeder, der uns entdecken würde, uns für das Beste überhaupt halten würde und sofort zu uns kommen möchte, um mit uns jetzt zu kommunizieren, mit uns zu reden, mit uns irgendwas zu tun. Und wenn ich das in einer Vorlesung mache und sage, okay, sagen wir mal, ich habe 2 Planeten entdeckt. Beide zeigen Spuren von Leben. Einer ist 5000 Jahre älter als wir und einer ist 5000 Jahre jünger als wir. Ich habe aber nur die Ressourcen, um zu einem von zweien zu fliegen oder zu kommunizieren. Welchen sucht ihr euch aus, meine Studenten? Und das sind ca. 90% der Studenten, die sagen, den weiterentwickeln. Weil die würden gern wissen, wie die Klimawandel überstanden haben, wie die Technologie sich weiterentwickelt, wie man zwischen den Sternen fliegt. Und wenn man davon ausgeht, dass vielleicht die Evolution ähnlich ist, dann wäre ein Weiterentwickelter interessanter. Und wenn man das einfach nur umdreht, dann ist die Frage, warum würde denn jetzt schon jemand zu uns kommen wollen? Weil wir haben Stiefel am Mond, aber wir haben noch nicht mal Stiefel am Mars. Also wir haben das noch nicht mal zu unserem Nachbarplaneten geschafft. Das heißt, die Frage ist, ob wir schon so interessant sind und ob wir schon, wenn du so willst, am Erwachsenentisch sitzen oder ob wir gerade in dieser Frühphase, in der Jugendphase der Evolution einer Zivilisation sind. Und teilweise denke ich mir, wenn jetzt jemand kommen würde und sagt Hallo, dann denke ich mir, das wäre wahrscheinlich ein sehr schlechtes Zeichen, weil das heißt, es gibt nichts Interessanteres da draußen als uns.
Und
ich liebe die Erde. Es ist mein Lieblingsplanet. Also das muss ich gleich dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich unseren Planeten und unsere Leute nicht lieben würde. Also es ist mein Lieblingsplanet, gibt keinen anderen, den ich lieber habe. Aber vielleicht sind wir noch nicht so weit, dass jeder sofort bei uns an die Tür klopfen möchte.
Und gute Ressourcen haben wir auch nicht zu bieten, habe ich verstanden, ja.
Der Vorteil ist, da ist natürlich wieder ganz logisch, wenn man ins Kino geht, muss es doch einen Konflikt geben oder wenn man sich solche Science-Fiction-Romane anliest und da ist normalerweise, die Aliens kommen, weil die wollen unser Wasser stehlen oder ihre Ressourcen stehlen oder uns versklaven, kommt ja ganz drauf an. Und man braucht natürlich einen Stoff für diese Bücher und für diese Filme. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unseren Stern, die Sonne und die 8 Planeten auf die Größe von einem Keks zusammenschrumpfen. Dann ist der nächste Stern überhaupt diese 4 Lichtjahre, das ist Proxima Centauri, der ist in dieser Skalierung, wenn unser System, also bis zum äußersten Planeten so groß ist wie ein Keks, 4 Fußballfelder weit weg. Gut, dann fragen wir uns mal, wenn wir jetzt Ressourcen brauchen, ja, zum Beispiel Wasser, fliege ich hier 4 Fußballfelder weit weg und stehle seinen Planeten? Oder gehe ich zu meinem eigenen Asteroidengürtel, der ist ja ganz in der Nähe, also der ist ja hier zum Beispiel zwischen Mars und Jupiter oder ein bisschen weiter draußen haben wir noch weiter mehr Eisbrocken, die wir verwenden können. Also es macht keinen Sinn, zum Beispiel wegen Wasser oder wegen anderen Ressourcen, die wir hier in unserem eigenen Planetensystem haben, woanders hinzufliegen. Und dann sagt jeder, naja, aber die kommen hier, weil die brauchen Sklaven oder die wollen uns versklaven. Und da sage ich mal, wenn du die Technologie hast, dass du zwischen den Sternen reist, dann hast du bestimmt auch die Technologie, dass du ganz tolle Roboter hast. Und da habt ihr ja gerade eine ganz interessante Folge gehabt. Also ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig toll als Sklave, wenn du dir schon einen ganz tollen Roboter selber machen kannst. Weil warum würde denn wer kommen? Und dann bleibt für mich, aber das ist jetzt natürlich eine ganz persönliche Einstellung, mehr diese Neugierde über. Diese Neugierde auf andere Zivilisationen, auf andere Wesen. Und da ist natürlich auch die Frage, und das haben wir jetzt voll im Science-Fiction-Bereich, ja, also das ist jetzt nicht Wissenschaft, das ist jetzt Science-Fiction-Bereich. Wenn wir einen Planeten, wenn wir jetzt sagen wir mal in der Zukunft, wir können zwischen den Sternen reisen, wenn wir einen Planeten fänden, der in unserer Entwicklungsphase ist, würden wir dort landen? Weil wir würden wahrscheinlich alles ziemlich durcheinander bringen. Oder würden wir diesen Planeten sich entwickeln lassen und zum anderen weiterfliegen, der schon auf unserer eigenen Stufe ist?
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Lisa, und die Aussage, dass Lichtgeschwindigkeit die maximale Geschwindigkeit ist, na, das ist das, was uns bekannt ist, kann es aber auch grundsätzlich etwas Schnelleres geben oder ist es ausgeschlossen?
Bis jetzt, von allem, was wir wissen, ist es ausgeschlossen, mit mehr als Lichtgeschwindigkeit Informationen zu transportieren oder Materie zu transportieren. Das heißt, es gibt auch ganz interessante Ideen, die aber auch noch nicht funktionieren, dass man vielleicht so ein Wurmloch machen könnte, also dass man irgendwie die Gravitation so biegen könnte, dass man mehr oder weniger ein schwarzes Loch reinfliegt und auf der anderen Seite wieder rauskommt und dadurch die Strecke, die man fliegen muss, ganz wahnsinnig verkleinert. Aber das Problem ist, das geht nicht einmal theoretisch. Und wenn man da reinfliegen würde, würden sich sogar die ganzen Quarks, also es gibt ja die Materie, dann gibt es die verschiedenen Atome und dann gibt es die Atomkerne und in den Atomkernteilchen gibt es dann noch Quarks. Das wird sich alles zerlegen. Das heißt, wenn ich ein Astronaut wäre, würde ich da auf keinen Fall reinfliegen wollen, weil vielleicht kommt was auf der anderen Seite raus, aber das sieht die Quarks alle wieder so anordnen, dass sie mit ihrem Spacecraft da wieder sind, das ist eher unwahrscheinlich.
Und eine grundsätzliche Frage, wie das Leben entsteht, weil aktuell müsste das Leben, wenn man jetzt das rückwärts betrachtet, aus dem Nichts entstanden sein. Und bis jetzt ist es, glaube ich, noch nie gelungen, aus Nichts etwas entstehen oder Lebendiges entstehen zu lassen. Was auch ist, wenn das nicht dein Gebiet ist. Ich meine, du bist bis jetzt der beste Gast, den man die Frage stellen kann. Ja.
Also, wenn wir nach Leben im All suchen, ist natürlich die Frage immer dabei, wie entsteht Leben überhaupt? Oder welche Bedingungen braucht Leben, um zu entstehen? Und das ist eigentlich Laborarbeit. Das heißt, wir versuchen im Labor, das bin jetzt nicht ich persönlich, sondern das sind die Biologen, Kollegen, die Origin of Life machen, gibt es auch in Deutschland ganz viele Teams, die versuchen rauszukriegen, wie man von anorganischer Chemie, also von verschiedenen Chemieverbindungen, dann zu Leben kommt, zu einem System, das sich repliziert, dass sowas wie DNA, RNA entwickelt und sowas wie Zellen entwickelt. Weil was wichtig ist, ist eine Zelle zu machen oder eine Protozelle, damit du spezifisch Chemie konzentrieren kannst. Weil um sowas Kompliziertes wie DNA und RNA zu machen, brauchst du genug Chemie, damit sich das aneinander anlegen kann und diese komplizierten Kohlenstoffverbindungen machen kann und diese wunderschönen Ketten, die ihr dann kennt jeder, also in etwa wie die DNA ausschaut, diese Doppelhelix. Und jetzt ist die Frage, wie kriegst du diese Protozellen? Wie kriegst du diese ersten Stränge, die sich dann zu RNA oder DNA fügen? Und da ist die Forschung noch nicht so weit. Also da gibt es wahnsinnig viele Ansätze, aber wir können im Labor noch nicht die Chemie zusammenrühren und sagen, okay, und jetzt sehen wir, dass sich Leben daraus entwickelt und dann die DNA und die RNA und die Proteine und die Zellen. Und das ist ein ganz großer Forschungsbereich. Nur, das ist wahnsinnig schwierig, weil auf der Erde wissen wir, dass nach 750 Millionen Jahren Leben da war. Ja? Es hat aber sein können, dass es ein bisschen früher war, also vor 3,5 Milliarden Jahren, wenn man sich die Erde als 24 Stunden Uhr vorstellt, dann waren 5 Uhr in der Früh, wissen wir, dass es Leben gab. Ja? Um Mittag circa gibt es dann Spuren von Leben in der Atmosphäre, Sauerstoff mit Methan. Und dann die Sekunde vor Mitternacht gibt es dann unsere Zivilisation. Nur so im Vergleich, damit man sich das vorstellen kann. Aber dieser Anfang, wir wissen, dass es vor 3,5 Milliarden Jahren bestimmt Leben gab. Es kann aber auch sein, dass es vorher schon Leben gab, aber es ist nichts übergeblieben, das eindeutig darauf hindeutet. Weil das beginnende Leben war auch nicht irgendwie, was denn mit Knochen und mit Sachen, die sich leichter erhalten lassen in Gesteinfunden. Und es gibt immer weniger und weniger Gesteinfunde, je weiter man zurückgeht in der Zeit. Das heißt, das ist ein Problem. Und jetzt habe ich gesagt, 750 Millionen Jahre hat es vielleicht gedauert, bis Leben auf der Erde entstanden ist. Jetzt gehen wir zurück ins Labor. Du stehst da, du hast dein Wasserbad mit allen Komponenten, die jetzt dann vielleicht Leben machen könnten. Wie lange wartest du? Ein Jahr? 10 Jahre? 10.000 Jahre? 100.000 Jahre? 1 Million Jahre? Weil wir wissen ja nicht, wie lange es dann dauert, wenn du die richtigen Zutaten hast, bis Leben dann wirklich entsteht. Und darum ist es so ein wahnsinnig schwieriges Projekt im Labor zu machen.
Also der Gläubiger hätte jetzt gesagt, wie lange man warten muss, bis man da jetzt wieder alles...
7 Tage?
Ja, genau. Und das ist die Frage. Ich meine, eine Frage nach dem Gott wird natürlich in diesem Kontext des Urknalls und von allem anderen auch gestellt. Und ich glaube, unter den Wissenschaftlern gibt es auch unterschiedliche Ansichten.
Ich glaube...
Mit Agnostikern und so weiter, das ist ja, glaube ich, eine sehr spannende Perspektive, mit der man sich sehr wenig auseinandersetzt. Ja. Aber wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass wenn du dir überlegst, was Religion ist. Religion ist zuständig für den Teil, wo wir keine Information haben, keine Daten, wo wir was nicht analysieren können. Religion sagt, du musst es glauben. Es gibt keine Beweise. Wissenschaft ist der Teil, wo man Daten hat, wo man analysieren kann und wo man Beweise finden kann, was ja auch gut ist, weil wenn ich zum Beispiel jetzt ins nächste OP gehe, würde ich gern wissen, dass die Leute wissen, was sie machen, um mich wieder gesund zu machen zum Beispiel, oder dass die Leute wissen, wie sie eine Brücke bauen, wenn ich da jetzt drüber gehe. Und darum ist es für mich persönlich kein Problem, weil die Wissenschaft an einem ganz anderen Gebiet arbeitet, wie die Religion. Naja, wenn du jetzt was sagst, okay, die Erde ist jetzt 6.000 Jahre alt oder 12.000, ich weiß jetzt nicht, wie das zusammenkommt, wenn man dir das ganze Alter an der Bibel aufaddiert, da kann ich dir sagen, das stimmt auf keinen Fall. Ja, weil als Wissenschaftler, du bist jetzt in meinen Bereich gegangen, wo die Daten sind. Und ich finde persönlich, dass Wissen, dass Glauben Texte, also in verschiedenen Religionen, mehr so Metapher sind oder Parabel, wo man Geschichten erzählt. Ja. Metastories. Was ja auch Sinn macht, weil so sind ja die verschiedenen Stories früher auch überliefert worden. Und das gibt aber Möglichkeiten. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie jetzt gern, wo setzen Sie Gott hin im Kosmos, ja? Sie können ja vor den Urknall hinsetzen. Und sagen, naja, irgendwie waren die Möglichkeiten dann so, dass der Urknall dann die Materie gemacht hat, diese Planeten, diese Sterne. Und ich finde, das ist jedem freigestellt. Nur was ganz, ganz wichtig ist, ist diese Grenze hier nicht zu überstehen und zu sagen, okay, nein, also der Glaube sagt mir das und die Wissenschaft kann Ihnen beweisen, dass es nicht stimmt. Und da, glaube ich, verlieren viele dann die Übersicht mehr oder weniger, also was Wissenschaft ist und was der Glaube ist. Aber für mich ist es einfach so, dass ich manchmal, wenn ich raufschaue in den Himmel und denke mir, hoffentlich gibt's was, das ich mir ganz und gar nicht erklären kann. Da kann man jetzt sagen, das ist jetzt eine Kraft der Natur oder das ist ein Gott oder es sind Götter, wie sie wollen. Ich finde, dass es manchmal schön ist, sich sowas vorzustellen. Und so verwende ich, und ich glaube, ich werde jetzt kein Religionlehrer werden, ich wäre jetzt kein guter Religionslehrer, aber ich denke mir, da ist Platz für alles, wenn Sie wollen.
Hattest du in diesem Jahr ein absolutes wissenschaftliches Highlight, wo du sagst, das ist mein persönliches Erlebnis, wo ich einfach sofort spontan sage, wow, das hat mich beeindruckt?
Ja, absolut. Wir haben die ersten, ich meine, das ist jetzt, ja... Wir haben kein Leben gefunden, muss ich jetzt gleich zu sagen. Damit jetzt nicht jeder glaubt, okay. Das kommt
das,
jetzt.
Das hätten wir alle mitbekommen, vermute ich.
Ja, genau. Aber wie wir die ersten Daten von einem Planeten, einem Felsplaneten, Trappist 1, also das Adresse 1, Trappist 1 System hat 7 Felsplaneten und 3 davon sind in dieser habitablen Zone, also in dieser, und da haben wir mit dem James Webb Space Telescope, mit diesem großen Teleskop, die ersten Daten bekommen. Und einfach das zu sehen auf deinem Bildschirm, wo du weißt, ich meine, das muss man sich natürlich vorstellen. Und im Kosmos gibt's natürlich auch keinen Sound. Also das heißt, aber ich stelle mir immer so vor, wir haben als Team, ist ein großes Team, tolles Team, total nette Leute. Wir haben dem Teleskop gesagt, jetzt schau bitte zu diesem Stern mit diesem Planeten und fang das Licht dieser Planeten auf, damit wir sagen können, was in der Atmosphäre drinnen ist. Also einfach sich das vorzustellen, dass das ist ein 6,5 Meter Durchmesserspiegel bei dem James Webb Space Telescope. Und weil wir dann gesagt haben, es soll bitte dorthin schauen, ist es dann im Kosmos, was, wieder kein Ton im All, aber ich stelle mir das immer so vor, dass es rumsteht und dann schaut. Ja, genau.
Und?
Aber da, wie dann die Daten heruntergekommen sind, da drückt man dann auf das Pfeil und dann sieht man, wie das ausschaut. Und dann denkt man sich, sehe ich da was? Sehe ich da nichts? Einfach, dass das jetzt möglich ist, das war echt das volle Highlight für mich.
Das kann ich nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass so ein Teleskop, weiß ich, an die 10 Milliarden gekostet hat, ja, und weiß ich, 2,5 Millionen Kilometer weit weg von der Erde ist. Das war mir auch nicht bewusst, bevor ich mich nicht auf dich vorbereitet habe. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich vermute, dass du nicht der einzige Mensch bist, der als Wissenschaftler sich mit diesem Teleskop beschäftigt. Bucht man da ein Zeitfenster? Wie viele Zeitfenster hat man im Jahr? Wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass es ein Gremium gibt an Wissenschaftlern. Bei der Wissenschaft ist es ganz oft so, wenn du Zeit bei einem Teleskop hier auf der Erde oder im Weltall haben willst, dann gibt es ein Gremium von Experten, das von ganz verschiedenen Gebieten zusammengesetzt ist, damit es keinen Bias hat. Also damit es auch ganz logisch angesehen wird.
Möglichst objektiv sozusagen.
Möglichst objektiv gesehen wird. Und da muss man einen Projektantrag schreiben. Und zwar sagt man, okay, ich hätte gern so viel Zeit mit dem James Webb Space Telescope, weil dann könnte ich das und das untersuchen und darum ist es wichtig. Das heißt, das muss man vorher zusammenbauen. Das ist einmal im Jahr gibt es da einen Call. Gibt es einen Call for Proposals, heißt es, einen Call für Anträge. Und dann schickt man das hin und dann gibt es ganz viele Gremien. Also es gibt nicht nur ein Gremium, da gibt es ganz, ganz viele Wissenschaftler. Die einen sagen, okay, wir schauen alle Anträge an, die mit schwarzen Löchern zu tun haben. Die anderen sagen, wir sind das Team, das schaut alles an, was mit Galaxien zu tun hat. Und das andere, wir sind das Team für die Exoplaneten. Und dann werden diese Anträge gerankt, wie bei jedem Projekt, und sagt, okay, das ist jetzt das Wichtigste. Und das ist das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste. Und dann wird, weil dieses Teleskop für ganz verschiedene Gebiete zuständig ist, wie gesagt, schwarze Löcher, Galaxien, Exoplaneten, gibt es mehr oder weniger für jeden Teil, sagen wir mal, 20% der Zeit. Für jedes Thema. Und dann, das heißt, diese 20% der Zeit wird dann aufgeteilt auf diese Anträge. Und das nächste Jahr wird es dann wieder gemacht, weil es kann sein, dass ein Teil dieser Anträge Neues entdeckt haben, was dann neue Anträge bringt oder neue, das ist jetzt wichtiger wie das andere. Oder auch zwischenzeitlich in der Wissenschaft, in der Theorie oder vom Boden neue Sachen entdeckt wurden, die dann wieder da reinkommen. Das heißt, jedes Jahr hat man die Chance, so einen Antrag zu schreiben. Und wenn man dann durchkommt, und das ist, da wollen ganz viele Leute Zeit mit diesem tollen Teleskop, ja. Wenn man dann durchkommt, dann kann man sich ja mit dem geistigen Auge vorstellen, dass dann auf einmal das Teleskop das macht, was man will, für eine kurze Zeit.
Und wie viel Minuten hast du dann mit so einer, wie viel Zeit hast du im Jahr mit so einem Teleskop?
Das kommt ganz drauf an. Also wir haben jetzt, ich bin Teil von einem Team, das eins der Instrumente gebaut hat. Das heißt das NIRIS-Team. Da gibt es Instrumente am Teleskop. Und wenn man ein Teleskop baut, also wenn man da denkt man sich erst aus, wie muss das jetzt sein, das Instrument, damit es uns die besten Resultate gibt und so weiter, dann kriegt man Zeit, damit man das Instrument erstens mal ausprobiert. Aber zweitens, auch wenn man so viel Zeit reingesteckt hat, dieses Instrument zu bauen für das Teleskop, kriegt man dann ein bisschen garantierte Zeit. Mhm. Aber das heißt, für diese TRAPPIST-Planeten zum Beispiel, kriegt man dann so, weil man Glück hat, so an die 10, 15 Stunden. Das ist schon viel.
Wahnsinn.
Aber das Ganze ist, das kriegst nicht in einem und das willst du auch nicht in einem.
So ein ganz verifizieren, checken und so weiter.
Genau, und dieser Planet schiebt sich vor den Stern. Und während er vor dem Stern ist, so hat man die meisten Planeten entdeckt, von diesen 6000, von denen wir gesprochen haben, heißt Transit, dann wird ein Teil des Lichts des Sterns durch die Planetenatmosphäre gefiltert, bevor es zum James Webb Space Telescope kommt und dort eingefangen wird. Und genau diese Zeit brauchst du, damit du diese Atmosphäre beurteilen kannst oder analysieren kannst. Das heißt, es passiert und du hättest gern die Zeit, dann schaut das Teleskop wieder woanders hin, sucht was anderes und das nächste Mal, wenn das wieder passiert, schaut das Teleskop wieder zurück zu deinem Stern und deinem Planeten und so ist die Zeit aufgeteilt. Also das heißt, du brauchst dann ein bisschen davor und danach brauchst auch noch ein bisschen Zeit, nur damit du das Ganze kalibrieren kannst. Aber so sind diese 10, 15, 20 Stunden
aufgefallen.
Genau. Und auch spannend.
Ich meine, wir haben ja über Lichtgeschwindigkeit und diese eine Milliarde pro Stunde Geschwindigkeit gesprochen, dass bis das wir erreicht haben, werden wir jetzt mit diesen Instrumenten arbeiten müssen. Arbeitet man schon jetzt an der neuen Generation, weil das hat ja auch 20 Jahre gedauert, bis das fertiggestellt wurde, James
Webb-Teleskop. Absolut.
Also das arbeitet man jetzt schon an neuem Teleskop?
Absolut. Das ist in der Astronomie, in der Wissenschaft generell so, dass man immer schon Vorarbeiten machen muss, weil man weiß, wie lange das dauert. Weil wenn du wartest, bis du alles hast mit dem neuen Teleskop, bis das fertig ist, dann hast du 20 Jahre nichts, bevor das nächste Teleskop kommt. Und das heißt, es ist immer verschachtelt. Das ist ja genauso, wenn du zum Beispiel ein tolles Mikroskop hast im Labor, dann bleibst du jetzt nicht auf dem Teleskop sitzen, bis es eingeht, sondern wenn es neue Entwicklungen gibt, denkst du schon, okay, jetzt brauche ich Sponge, dass ich in 5 Jahren mit ein neues Teleskop, also das arbeitet man ja schon so ein, bei jeder Firma auch. Du bleibst normalerweise nicht bei deinem Computerprogramm, bis es eingeht, sondern du schaust, ob es jetzt zum Beispiel Artificial Intelligence gibt, was man jetzt da mitnehmen könnte. Also so ist es mehr oder weniger mit der Instrumentation in der Wissenschaft auch. Und das Teleskop, an dem wir jetzt arbeiten, an dem Design, das heißt in Amerika the Habitable World Observatory, HWO. Und in Europa gibt es auch ein Konzept, das ist ganz ähnlich, nur bei einer anderen Wellenlänge, im Infraroten, wo man Wärmestrahlung sieht. Das HWO ist im Visuellen, wo unsere Augen sehen können. Also das HWO ist mehr Hubble. Und dieses Live-Konzept, LIFE im Europäischen, das ist mehr so eine James-Webb-Arbeit. Aber es ist ein anderes Konzept. Das ist nicht ein großes Teleskop, sondern es wären mehrere Teleskope, die zusammenarbeiten. Das heißt, die Technologie wird einfach besser. Und so versuchen wir jetzt die besten Designs für den nächsten Schritt zu stellen.
Und mit KI, das wird ja auch das Leben erleichtern, oder?
Absolut.
Weil das kann ja ein Fortschritt bedeuten.
Also ich finde KI total spannend für mich persönlich auf zwei verschiedenen Gebieten. Auf einem ist KI ist wahnsinnig gut in Pattern Recognition. Das heißt, wenn du zum Beispiel das Licht hast und da sind jetzt Spuren zum Beispiel von Wasser drinnen. Also das Molekül von Wasser bewegt sich, ja. Das heißt, es fehlt Energie an ganz verschiedenen Wellenlängen oder verschiedenen Farben im Licht. Dann kann man das KI ganz einfach drüber laufen lassen, weil das genau weiß, bei welchen Wellenlängen das ist. Und das kann das um einiges besser auseinanderklauben, wie wenn ich mir das jetzt anschaue mit ganz, ganz verschiedenen Linien. Oder wenn man sich vorstellt, wenn das Licht jetzt den Boden trifft des Planeten und wieder zurückreflektiert wird, dann gibt es da grüne Pflanzen zum Beispiel und Sand und Schnee und Wasser. Und da ist KI auch wahnsinnig gut, diese verschiedenen Patterns, also diese verschiedenen Rückgriffmuster, auseinander zu klauben und zu sagen, okay, es sind jetzt 20% Wasser, 10%. Das machen wir natürlich im Augenblick jetzt theoretisch mit den Oberflächen, weil wir die noch nicht sehen können. Weil wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, dann wird das Licht durch die Atmosphäre gefiltert im Augenblick. Das können wir uns anschauen. Also diese verschiedenen Lichtwellenlängen, die fehlen, weil eben die Moleküle da in der Atmosphäre drin sind. Aber der nächste Schritt, dieses HWO, das ist dann, dass wir uns auch die Oberfläche dieser Planeten anschauen könnten und sagen könnten, oh, da gibt's vielleicht grüne Pflanzen oder violette, weil wir haben da auch ein Labor bei uns. Ich mache das sehr, sehr interdisziplinär, weil das ist wahnsinnig wichtig, um nicht Spuren von Leben zu verpassen. Und da haben wir zum Beispiel ein Biologielabor, da arbeiten wir mit Mikrobiologen zusammen. Und da lassen wir ganz verschiedene Organismen wachsen und schauen, welche von denen zum Beispiel unter einem Rotlicht überleben könnten. Weil die meisten Sterne da draußen sind rote Sonnen, nicht gelbe Sonnen wie unsere, sondern 8 von 10 sind kleine rote Sonnen. Wir wissen aber jetzt schon, dass es Organismen gibt auf der Erde, die bei so roten Sonnen gut überleben könnten. Also meine Basilikumpflanze nicht, aber es gibt andere Organismen, die das locker können. Und dann sagen wir, naja, wie würden die im Teleskop ausschauen? Und so geben wir verschiedene Informationen zusammen, bauen das in unser Modell für andere Planeten ein, um zu sagen, okay, so wird es für das Teleskop, das ist HWO, ausschauen oder mit der Atmosphäre für James Webb ausschauen. Und dann schreiben wir diesen Antrag und sagen wir brauchen so viel Zeit, um sagen zu können, auf dem Planeten gibt's Leben oder keine Spuren von Leben, die wir entdecken können.
Wie viele Leute arbeiten an deinem Institut?
Also an meinem Institut sind wir im Augenblick 35 Professoren und die haben alle ihre Postdocs und ihre Studenten und die arbeiten aber nicht 100% an diesem Institut, sondern die haben alle ihre eigenen fachspezifischen Sachen, die sie machen und dann würde ich so sagen, 10-20% arbeiten sie an der Suche von Leben im All. Und man kann sich das so vorstellen, oder ich habe so aufgebaut, ich habe das Institut aufgebaut, als Brainstorming-Institut. Das heißt, wir treffen uns einmal im Monat, wir sprechen über ganz verschiedene Sachen, wie man das machen könnte. Und dann bilden sich Gruppen, die dann interdisziplinär verschiedene neue Projekte einreichen, bei der NASA oder bei der NSF, National Science Foundation. Und die dann diese verschiedenen Sachen im Labor, theoretisch oder in Fieldwork, also machen. Und so hoffe ich, ich stelle mir das immer so vor wie ein großes Spiderweb, wie ein großes Spinnennetz, ein großes, tolles, vernetztes Institut mit ganz vielen verschiedenen Noten. Und jeder hat dann wieder neue Ideen und da wächst wieder was Neues raus. Und hier und hier und hier. Und so kommt von diesem Carl Sagan Institut in ganz verschiedene Richtungen, ganz verschiedene neue Wissenschaft raus.
Cool. Und du sprichst ja wirklich exzellentes Englisch. Wie kommt das von Salzburg auf dieses Niveau?
Ich muss sagen, ich habe Sprachen schon immer sehr gern gehabt. Und so, wenn man dann Freunde hat, die mit einem immer gern reden, dann wird es ja auch immer einfacher, die verschiedenen Akzente auch mitzunehmen. Und ich muss sagen, jemand hat mir gesagt, ich muss nur aufpassen, dass ich meinen österreichischen Akzent nicht verliere, weil der ist charming.
Ja, aber wenn du in einem Podcast auf Englisch sprichst, hätte ich dich nie in Österreich verortet. Ja? Das, auf Deutsch hört man das ein bisschen raus,
ja, ich weiß,
aber auf Englisch nicht.
Das Problem ist, dass wir ja mitten am Tag sind. Ich habe schon total viele Meetings in Englisch gehabt und darum, sonst ist es teilweise besser. Aber hier sind wir immer wieder ein anderer englisches Wort kommt rein. Das heißt, es ist gut, dass wir auf Deutsch sprechen, dass ich wieder viel übe.
Ja, cool. Lisa, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir drei Fragen. Die Fragen würde ich auch gerne dir stellen. Wenn du jetzt der 20-jährigen Lisa eine SMS schicken könntest, 160 Zeichen mit nur einem einzigen Ratschlag, mit all deiner Weisheit von heute, was wäre das?
Darf ich, wenn ich denn, wie viele Zeichen habe ich?
Mach so viele, wie du liest. Mir geht es nur darum, dass man die Essenz des Ratschlages nicht vergisst. Du kannst das dann ausführen, aber
Den Ratschlag
einfach
beschreiben. Der Ratschlag ist, es wird spannend und mach ein selektives Gehör. Und zwar, was oft ist, ich glaube, das ist oft bei jungen Menschen so, was oft ist, dass man sich teilweise, was bei Menschen oft ist, dass man anderen Leuten viel mehr zuhört, als dass man sollte. Also ganz, ganz viel. Und was ich persönlich sagen würde, man soll sich eine Gruppe aussuchen, man soll schon Leuten zuhören. Aber man soll Leuten zuhören, die da wissen, erstens, um was es geht und die einem richtige Ratschläge geben. Weil oft ist es so, dass man viel hört, wo man sagt, das geht auf keinen Fall, das brauchst du überhaupt nicht probieren, das kannst du nicht. Und besonders die 20-jährige Lisa war in einem Feld, wo keiner gewusst hat, ob es Planeten gibt, die so sein könnten wie unsere, um andere Sterne. Weil wir haben zwar einen gefunden, ja, nachher, also das war ja gerade da, aber das war ein großer Planet und keiner gewusst, ob wir jetzt in den nächsten 10 Jahren einen zweiten finden. Und da waren viele, viele, die gesagt haben, das brauchst du gar nicht machen, weil das brauchen wir erst in 400 Jahren und das wird überhaupt keine Karriere. Und es hat halt auch andere gegeben, die gesagt haben, okay, was kannst du machen, um hier Vorarbeit zu machen? Wenn dich das wirklich so interessiert, wenn du da wirklich dabei sein willst, was kannst du machen, auch wenn es jetzt in unserer Lebenszeit keinen Felsplaneten oder einen anderen Stern gibt? Was kannst du machen, um der nächsten Generation zu helfen? Ja? Weil so kann man sich eine wissenschaftliche Karriere auch aufbauen. Und darum ist es das selektive Gehör, das kennt man wahrscheinlich, das kennt wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört, dass man schaut, dass man verschiedenen Leuten zuhören, die sich mehr oder weniger das Recht erarbeitet haben, ein Mentor zu sein oder denen man vertraut. Und die können auch manchmal sagen, du, das ist ein Blödsinn, das kannst du nicht machen, das muss so gehen, also dass das so ehrlich ist. Aber ich glaube, als junger Mensch hört man manchmal einfach zu vielen Leuten zu. Also und denkt okay, man sich, andere Leute haben vielleicht mehr. Und da muss man halt dann einfach durch. Aber ich muss sagen, ein E-Mail von oder ein SMS von früher sagt, das schaffst du schon, es wird spannend und selektives Gehör hat geholfen.
Finde die richtigen Leute.
Finde die richtigen Leute.
Die zweite Frage, Lisa, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
Das ist Carl Sagan's The Demon Haunted World, Science Like a Candle in the Dark. Und was das einfach ist, das hat Carl Sagan, das ist eines der letzten Bücher, die er geschrieben hat. Aber da hat er einfach aufgezeigt, wie wichtig es ist, die scientific-wissenschaftliche Methode anzuwenden in unserem Leben überhaupt. Und dass man sonst oft Leuten auf den Leim geht, die einem was verkaufen wollen oder die einem was andrehen wollen oder die halt nicht das Beste für einen im Sinn hat. Und dieses Buch hat mich total geprägt, weil es einfach so jeden anspricht, würde ich sagen. Weil erklärt zum Beispiel diese Crop Circles, ja, diese verschiedenen, in verschiedenen Feldern, und dass dann sogar Leute zugegeben haben, dass sie die selber gemacht haben, aber das wollte natürlich da keiner wissen, weil es wäre viel besser, dass das jetzt Außerirdische sind und nicht, dass es ja,
viel spannender.
Genau, und solche Sachen sind aber, finde ich, spannend zu lesen, zu hören. Und das hat mich damals sehr geprägt, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe.
Ich glaube, Adam Grant hat gesagt, man sollte durchs Leben wie ein Forscher gehen. Ja? Man sollte sich nach oben irren.
Ja? Ich würde sagen, alles, neugierig. Wie du gesagt hast, wie ein Forscher. Ein Forscher ist einfach mal als Anfang neugierig.
Pure Neugier.
Pure Neugier, und dann und schauen wir mal.
Und nicht absolutistisch sein, sondern sich neu erfinden und sagen, okay, ich hinterfrage das. Vielleicht gibt es morgen eine neue Erkenntnis.
Genau, und das ist, glaube ich, auch so wahnsinnig wichtig, dass man dann sich zurücknehmen kann. Weil dann kommt was anderes Spannendes wieder. Das heißt, man ist jetzt nicht so verbiestert, das muss jetzt sein, weil das habe ich jetzt gestern geglaubt, sondern heute schaue ich wieder und denke mal, ha, da ist eine neue Information. Jetzt kann ich das Wissen, das ich gestern hatte, mir neu anschauen und was Neues rauslernen.
Und die dritte Frage, Lisa, zugegebenermaßen ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens? Ganz eine einfache Frage zum Schluss. Ich muss sagen, für mich ist der Sinn des Lebens, ein Teil dieses Kosmos zu sein und neugierig rauszukriegen, wie wir da reinpassen. Das ist aber jetzt nicht nur die Wissenschaft, sondern ein Teil dieses Kosmos ist auch ein Teil der Familie zu sein, ein Teil des Freundeskreises zu sein, ein Teil der Menschheit zu sein, aber auch drüber raufzugehen, ein Erdenbürger zu sein, ein Teil dieser Milchstraße zu sein, unserer Galaxie, und ein Teil der ganz interessierten Leute zu sein, die über den Tellerrand rausschauen, rauf schon in den Sternenhimmel, 5 Sterne abzählen und sich erlauben zu träumen, wie es denn auf diesem anderen Planeten sein könnte.
Das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Lisa, ich bedanke mich herzlich für ein inspirierendes Gespräch und wünsche dir vom Herzen zum Ende des Jahres eine unglaubliche Entdeckung in den nächsten Jahren, ja, dass du nicht zu lange warten musst, weil so eine Neugier sollte belohnt werden. Ich danke dir herzlichst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.